ARD Sounds.
Zuletzt ist er wieder etwas gefallen, der Preis an der Tankstelle. Aber immer noch ist er mit deutlich über 2 Euro extrem hoch.
Eine Belastung für die Menschen in Deutschland, die irgendwie vom Auto abhängig sind. Und das sind fast alle.
Deswegen hat die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket gestrickt gegen die hohen Preise.
Der Bundeskanzler sagt, das war ein schönes Wochenende. Ich weiß nicht, ob ich das 1:1 teilen kann, aber es war ein effektives Wochenende. Ihm hat's gefallen, ich war dabei.
Söder gleich wieder am Distanzieren nach diesem Wochenende.
Aber Ergebnis des schön effektiven Wochenendes: Die Steuern auf Sprit sollen vorübergehend sinken und Unternehmen sollen 1.000 Euro abgabenfrei an die Belegschaft zahlen dürfen.
Was von der Regierung nicht beschlossen wurde, ist etwas, zu dem sowohl die Internationale Energieagentur als auch Wirtschaftsweise hierzulande geraten haben: ein Tempolimit, zumindest vorübergehend. Es würde den Spritverbrauch senken und damit gegen den eigentlichen Preistreiber wirken, die Knappheit.
Aber um wenig wird in Deutschland so lange schon so hart gestritten wie um dieses Tempolimit. Wäre es wirklich eine gute Idee, das jetzt wegen der Spritpreiskrise einzuführen?
Das ist eine unserer Fragen heute bei 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und wir sind seit knapp 30 Jahren Freunde. Und egal, ob mit oder ohne Mikro, wir diskutieren, seit wir uns kennen, sehr kontrovers aktuelle Themen miteinander. Wir lesen wahnsinnig viel, denn wir sind nicht nur gern gut informiert,
sondern auch selten einer Meinung. Auch nicht bei der Frage, ob es nicht irgendwie doch eine gute Idee ist, beim Ursprung dieses Spritpreisübels, der Blockade der Straße von Hormus, auch noch mitzumachen?
So wie es die USA seit einigen Tagen machen, nach der bestechenden Logik: Wenn der Iran unser Öl nicht durchlässt, dann lassen wir sein Öl eben auch nicht durch.
Ist das nur noch irre oder so irre, dass es schon wieder irgendwie Sinn ergibt?
Auch das ist eine unserer Fragen heute bei 7 Tage wach. Und wenn euch der Podcast gefällt, unsere Bitte: Wir freuen uns, wenn ihr euch am besten jetzt kurz die Zeit nehmt und ihn vielleicht weiterempfehlt. Einfach an der Zapfsäule kurz Handy aus der Tasche und den Mittankenden unter die Nase halten. Ich weiß es nicht. So irgendwas in der Art.
Handy an der Tanke darfst du aber nicht, oder?
Ja, aber ich würde es riskieren. Ist ja für einen guten Zweck. Ach so, ARD Sounds.
Ja, auf jeden Fall. ARD Sounds. Beste.
Die Internationale Energieagentur hatte angesichts der Spritpreise ein Tempolimit als wirksame Maßnahme empfohlen. Das Umweltbundesamt hatte vorgerechnet, dass die Deutschen mit Tempo 120 auf Autobahnen und 80 auf Landstraßen pro Jahr rund 3,2 Milliarden Liter Diesel und Benzin einsparen würden.
3,2 Milliarden Liter, so hieß das in einer Meldung im Deutschlandfunk in dieser Woche.
Und die Grünen haben direkt einen Gesetzesentwurf dazu aus der Schublade gezogen, der gestern im Bundestag diskutiert wurde. Ist jetzt aber erstmal im Verkehrsausschuss gelandet, dann das Ding.
Also ganz ehrlich, ich weiß wirklich nicht, ich weiß es nicht, warum wir dieses Tempolimit immer noch nicht haben. Also ich bin ja nun gerade auch erst aus den Osterferien zurück, bin über Prag nach Triest gefahren und das ging durch Tschechien, Österreich, Slowenien, Italien, überall Tempolimit.
Ja, natürlich.
Und überall, ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber überall ist das Fahren auch viel entspannter als in Deutschland.
Ja,
und wenn das auch noch Sprit sparen hilft, besser ist für die Umwelt und dazu ja noch weniger Staus bringt und weniger schwere Unfälle, und alle anderen Länder haben das auch, und jetzt ist das genau die Maßnahme, die nicht kommt.
Ja, also man kann das alles so sehen, deine Argumente, das hat aber mit der aktuellen Spritdiskussion nichts zu tun. Weil diese 3,2 Milliarden Liter Einsparung ist aufs Jahr gerechnet. Und die Grünen haben ja vorgeschlagen, das auf 2 Monate zu begrenzen mit dem Tempolimit, ne? Was ja ehrlich gesagt ein bisschen fadenscheinig ist, weil die fordern das schon ewig, die Grünen. Das ist ja einer ihrer Kernpunkte in der Verkehrspolitik so. Und fordern das nicht nur für 2 Monate, sondern im Prinzip für immer, grundsätzlich. Und wenn man das jetzt aber nur 2 Monate machen würde, um eben jetzt die Spritpreiskrise zu bekämpfen, dann kämen wir höchstens auf 1/6 der Ersparnis. Und ganz nebenbei, diese 3 Milliarden, die da im Jahr gespart werden würden, das ist das, was normalerweise durch die Straße von Hormus am Tag transportiert wird. Am Tag. So, und wie jetzt 1/6 davon über 2 Monate nur den Kohl fett machen sollen, ich verstehe
und deswegen,
das nicht.
Und deswegen machen wir es gar nicht, oder was? Weil ein bisschen sparen ist doch besser, als überhaupt gar nicht zu sparen. Und ganz im Ernst, jeder Anlass, also aus meiner Sicht jetzt, jeder Anlass für ein Tempolimit ist der richtige,
nein,
wenn am Ende das Tempolimit
nein,
da ist.
Das finde ich nämlich eben überhaupt gar nicht. Weil ich finde, das Ding jetzt in dieser Preiskrise so von der Seite durchzudrücken, obwohl es keinen direkten Kausalzusammenhang gibt, so wie die Grünen das jetzt so versuchen, das ist billig politisch.
Was? Okay, da haben wir ja was zu diskutieren.
In Deutschland wird seit 20 Jahren so leidenschaftlich über das Thema Tempolimit diskutiert.
Ja.
Es ist eigentlich fast schon unredlich, dass jetzt aus solchen herbeigezogenen Gründen, aus Krisenangst, dann sozusagen anzuordnen.
Ja, weil
es wird dem Thema nicht gerecht. Weil Tempolimit muss gewollt werden. Und dann muss man das vernünftig und in Ruhe debattieren und dann kann man das gerne einführen und ein vernünftiges Gesetz machen und so weiter. Sonst ist das doch sowieso nicht nachhaltig, sondern nur so übergestülpt. Und dann kommt wieder eine andere Regierungskoalition, die kippt das dann wieder und so weiter. Also auf diese Schnell-Schnell-Art, das durchzudrücken, weil die Gelegenheit gerade günstig scheint, das wird dem Thema nicht gerecht.
Okay, aber warte mal. Die Internationale Energieagentur, das sind ja jetzt nur auch keine Ökos, die empfiehlt das zum Spritsparen und die Wirtschaftsweisen hierzulande auch. Eine aus diesem Expertenrat, Veronika Grimm, hat gesagt, das kann sinnvoll sein, ja, auch für den Spritpreis. Hier, hör mal.
Als Krisenmaßnahme, als Signal, wir müssen tatsächlich sparen. Wir dürfen jetzt nicht unseren Energieverbrauch ausweiten, sondern müssen tatsächlich den Energieverbrauch einschränken. Und dafür wäre es ganz gut geeignet.
So.
Ja, natürlich Energieverbrauch einschränken, wenn die Preise so hoch steigen. Ist ja klar. Aber ich weiß nicht, es wird ja auch niemand gezwungen, so schnell zu fahren, dass deine Karre so viel verbraucht. Du kannst doch dich auf deutschen Autobahnen auch hinter einen LKW schnallen und spritsparend im Windschatten mit 90 auf der rechten Spur fahren, wenn du gerne weniger für Benzin ausgeben möchtest. Also das muss dir doch der Staat nicht vorschreiben.
Aber es macht doch einen riesen Unterschied für das allgemeine Fahrverhalten auf Autobahnen oder überhaupt, ob es ein Tempolimit gibt oder nicht. Weil diese riesigen Tempounterschiede, Geschwindigkeitsunterschiede wie auf deutschen Autobahnen, das gibt's nirgends. Und die bringen dich dazu, dich dem anzupassen. Du fährst schneller. Das Durchschnittstempo in Deutschland ist höher als in Nachbarländern. Und ich finde, die Frage ist doch auch, was gewinnt man denn eigentlich durch dieses merkwürdige, fixierte Festhalten am Tempolimit? Also was ist denn dieser riesige Vorteil, den das bringt, hier immerhin ja 70% der Autobahn, wo kein Limit ist, theoretisch auch
es sind zwei,
400?
Es sind zwei Debatten. Tempolimit generell oder Tempolimit jetzt wegen der Spritpreiskrise. Weil es ist ja mittlerweile auch Common Sense, dass es ein Tempolimit geben kann. Also zumindest 130, also maximal 130 können sich ja die meisten schon lange vorstellen. In allen Umfragen der letzten 5 bis 10 Jahre gibt es dafür eine Mehrheit. So, also man kann schon sagen, in Deutschland eine Mehrheit ist für ein Tempolimit. Wie das dann ausgestaltet wird, ist eine andere Frage. Aber wie gesagt, das jetzt mit dem Preis zu verknüpfen, mit dem Benzinpreis, ist doch affig. So, weil das war ja noch nie ein Argument in der Debatte. Alles, was du aufgeführt hast, mag stimmen, aber noch nie war der Spritpreis ein Argument in der Debatte. Und plötzlich ist das Tempolimit auch noch die Lösung für die Folgen vom Iran-Krieg, die wir hier spüren. Das ist doch so durchschaubar instrumentalisiert. Ich glaube, genau das ist so Politik, wo die Bürgerinnen und Bürger sagen, echt jetzt? Das meint ihr doch nicht ernst.
Aber es ist eine Gelegenheit. Und guck mal, selbst bei dieser neuen Umfrage, die jetzt ad hoc gemacht wurde, Forsa-Umfrage im Auftrag für Stern RTL. Da geht es ja um ein zeitlich befristetes Tempolimit, 2 Monate. Und selbst da ist jetzt ad hoc eine knappe Mehrheit ja dafür. 51% immerhin, die gesagt haben.
Übrigens 2 Drittel aller Frauen dafür, 1 Drittel aller Männer nur, ne? Also das ist ja genau umgekehrt zum Verhältnis Männer-Frauen beim Verursachen von Unfällen. Nur mal so Fun Fact am Rande.
I know.
Männer, die Welt verbrennen.
I know. Aber was ich sagen will, du hast also auch hier eine Zustimmung, obwohl die abgefragte Maßnahme ja schärfer wäre jetzt als üblicherweise. Also 120 statt 130 auf der Autobahn und dazu noch 80 statt 100 auf der Landstraße.
Ja, das ist doch die viel bessere Idee mit der Landstraße. Aber auch hier wieder, nicht wegen dem Preis, sondern wegen der vielen Verkehrstoten. So, deutlich über die Hälfte aller Verkehrstoten gehen aufs Konto von Landstraßen in Deutschland.
Ja.
Also nochmal, ich finde, es gibt vernünftige und sachliche, gute Gründe für das Tempolimit. Aber wir sollten uns ehrlich machen und das dann aus den richtigen Gründen einführen. So. Also ich meine, sogar die Gewerkschaft der Polizei fordert ein generelles Tempolimit.
Echt?
Seit Jahren. Und zwar 130 auf der Autobahn, 80 auf der Landstraße und noch dazu 30 in der Stadt.
Die GDP, oder?
Ja, die GDP, die Gewerkschaft der Polizei. Die haben manchmal Positionen, die gar nicht so zum konservativen Polizeibild passen. Ne? Aber die haben natürlich einen ganz anderen Ansatz dabei, ist ja klar. Das schützt natürlich die Polizeikräfte, wenn weniger schnell gefahren wird. Und das nimmt ihnen Arbeit ab, wenn weniger Unfälle passieren.
Okay.
Ganz pragmatisch. Und das sind doch alles noch viel stärkere Gründe, als dass der Spritpreis temporär nach oben geht. Aber machen wir uns nichts vor, das Tempolimit kommt jetzt nicht.
Ja.
Da kannst du das herbeidiskutieren, wie du willst. Was kommt, ist ein Entlastungspaket, das jetzt beschlossen wurde von der Regierung. Die Senkung der Mineralölsteuer, 17 Cent weniger auf den Liter für 2 Monate. Und dadurch wird der Sprit ja Mutmaßlich auf jeden Fall billiger, oder? Soll er am 1. Mai schon kommen? So, das ist der erste Maßnahme.
Also ja, billiger wird es auf jeden Fall, aber fragt sich für wen, ne? Also damit du das beim Tanken merkst, da muss das ja auch durchgereicht werden. Hatten wir das nicht schon mal, dass das nicht ankam beim Kunden?
Klar. Das ist doch jetzt. Das wird ja jetzt auch die ganze Zeit so angeführt, ne? Beim russischen Angriff auf die Ukraine vor 4 Jahren, als der Krieg da losging, da gab es das schon mal, da gingen auch die Preise hoch, dann gab es Tankrabatt. Damals war das ja so, dass die Konzerne das nicht in voller Höhe weitergegeben hatten und teilweise in deutlich geringerer Höhe und sich diese Gewinne dann als Mehrgewinne eingesteckt hast. Aber wenn du diese Entlastung mit der sogenannten Übergewinnsteuer kombinierst,
ja,
dass also die Unternehmen auf exorbitante Gewinne nochmal eine extra Steuer zahlen müssen, dann hebt sich das ja wieder auf.
Ja, aber die kommt ja nun auch gerade nicht. Also es ist ja ein bisschen wie mit dem Tempolimit. Also darauf hat sich die Koalition ja eben auch nicht einigen können. Und selbst wenn die Steuersenkung jetzt, die beschlossen ist, zumindest von der Regierung erstmal, wenn das bei den Leuten ankommt, dann ist es genau die falsche Maßnahme jetzt. Also hat das eine andere Wirtschaftsweise gesagt, Monika Schnitzer, weil damit die falschen Anreize gesetzt werden, weil ja der hohe Preis wegen der Knappheit von Öl entsteht. Hat der Kollege Philipp Menn vom Hauptstadtstudio ganz gut zusammengefasst beim WDR Fernsehen diese Woche, das Problem mit der Steuersenkung.
Da ist eben die Kritik von Monika Schnitzer und anderen, dass sie sagen, ja, damit wird aber eher dafür gesorgt, dass die Menschen wieder mehr von dem schon ohnehin knappen Gut Öl und Gas verbrauchen. Also besser wäre aus ihrer Sicht, wenn man dafür sorgt, dass die Leute jetzt weniger verbrauchen. Zum Beispiel, indem man ein temporäres Tempolimit auf Autobahnen einführt.
Ja. Jetzt schimmelst du hier wieder das Tempolimit rein.
Ja, weil es halt helfen würde, weil weniger Schnellfahren weniger Sprit verbraucht, weil weniger Sprit verbraucht die Nachfrage am Markt senkt und weniger Nachfrage irgendwann zu niedrigeren Preisen führt.
Ja, wir drehen uns im Kreis. Du darfst 60 fahren auf der Autobahn, wenn du willst. Und du darfst auch 30 fahren im Stadtverkehr.
Dann hassen dich aber alle.
Ja, dann hassen dich alle. Aber du verbrauchst nicht so viel Benzin. Zweite Maßnahme im beschlossenen Paket übrigens, um mal ein bisschen seriös zu bleiben, ist diese Entlastungsprämie. Die soll von Unternehmen an die Belegschaft gezahlt werden können, bis zu 1.000 Euro, steuer- und abgabenfrei, können die Unternehmen dann steuerlich absetzen, soll für die also ein Anreiz sein, sich da sozusagen so zu beteiligen. Das ist immerhin auch Geld, was sofort da wäre. Und da finde ich, ja, wenn du als Unternehmen deine Mitarbeitenden im Büro haben willst und die dann mit dem Auto hinfahren müssen, dann kann man sich in so einer Lage schon mal an den Kosten beteiligen, oder?
Ja, ist aber freiwillig das Ganze. Und ich meine, das ist die Kosten dann den anderen aufgedrückt. Und am Ende können sich das auch wieder nur, wenn überhaupt, große Unternehmen mit viel Geld leisten, oder? Also es ist das Prinzip. Schön, dass du das steuerlich geltend machen kannst bei der nächsten Abrechnung, aber du musst die Kohle erstmal haben, ne? Um die deinen Mitarbeitenden dann zu überweisen. Ja. Also wie soll das ein kleiner Betrieb machen? Völlig, völlig, völlig absurd. Also sagen wir mal in der Logistik zum Beispiel, wenn das eigene Geschäft sowieso schon unter den Energiepreisen leidet.
Dann deswegen ist es ja freiwillig und ich meine, wenn immerhin die großen Unternehmen das machen können, warum soll der Staat das nicht zumindest als Möglichkeit anbieten? So, es kommt ja dann bei einer Reihe von betroffenen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen an und das ist doch auch der Punkt bei so einer Krise wie jetzt, oder? Es gibt nicht die eine Maßnahme, die du machen kannst und dann schreien alle Hurra und die Krise ist vorbei, sondern man braucht eine ganze Reihe von Ansatzpunkten, die sich ergänzen, um es irgendwie erträglicher zu machen.
Ja gut, vielleicht. Aber ich meine, selbst wenn das ankommt, diese Steuersenkung, dann sind ja auch weniger Steuereinnahmen am Ende. Also das heißt, man muss sich sowieso klar machen, das kostet alles uns alle. Zusätzlich zu den teuren Preisen kostet das noch 1,6 Milliarden Euro der Spaß. Das haben die durchgerechnet, diese Maßnahmen, die jetzt beschlossen sind. Also klar, wenn das die Gesellschaft als Ganzes wegstecken muss, dann ist es weniger hart für den Einzelnen, aber das ist ja trotzdem ein Schaden. Und ich finde es so krass, dass alles nur, weil Trump und Netanyahu völlig irrsinnig den Iran bombardieren, ohne irgendwelche Rücksicht auf die Konsequenzen. Und wir dürfen hier Maßnahmen diskutieren, die alle Geld kosten, die alle bis auf ein Tempolimit, das nicht kommt, völlig unnötig sind eigentlich. Mann!
Die Mineralölkonzerne könnten das auch einfach billiger machen und würden trotzdem noch ganz viel Geld verdienen.
Andere Diskussion.
Am Ende sollen ja die zahlen, die eh immer zahlen müssen, die Raucher. Ne?
Ja.
Weil es soll ja die Tabaksteuer erhöht werden, um das gegen zu finanzieren. Und zwar früher als geplant, also war eh geplant, aber jetzt soll es noch dieses Jahr kommen.
Das heißt Rauchen für den Spritpreis jetzt, ne?
Ja, fight fire with fire, wie man so schön sagt. Bin ja so froh, dass ich also mit dem Rauchen nichts mehr zu tun habe, sonst müsste ich das alles bezahlen.
Ja. Ey, weißt du, vielleicht müssen wir einfach insgesamt davon wegkommen, immer irgendwas anzuzünden. Also Benzin, Zigaretten, ganze Länder. Das scheint mir irgendwie so ein Muster zu sein, das generell ungünstige Folgen hat. Also.
Kommt drauf an. Also wenn es Steuern einbringt.
Ganz ganz kurz, bevor es weitergeht, hast du Kulturschock schon gehört? Diesen neuen Nein. Podcast von Henrik Bolz, der ist von der Band Zugezogen Maskulin, über Hypes in der Popkultur. Das müsste doch eigentlich was für dich sein, wo du jetzt in deinem zweiten Leben doch sowas Ähnliches wie Kulturjournalist geworden bist.
Sowas Ähnliches wie Kulturjournalist, du bist echt so ein...
Ist gut.
Nein, also, ich kenne diesen Podcast nicht.
Gut, also ein Podcast, der sich auch kritisch mit aktuellen Kulturtrends auseinandersetzt, mit neuen Songs, mit KI-Musik, mit Serien und der immer so ein Stückchen weitergeht und all diese temporären Trends in größere Zusammenhänge setzt auch.
Wow.
So.
Ambitioniert.
Ja, also echt. Kulturschock gibt es jede Woche neu in der ARD Sounds App und als Videopodcast in der ARD Mediathek.
Gut, dann können wir jetzt in die Straße von Hormus abbiegen.
Ja.
Also, Straße von Hormus, die stand jetzt am Freitagmittag, wo wir aufnehmen, immer noch von quasi zwei Seiten, zumindest teilweise blockiert wird, von den Iranern schon seit Wochen und seit ein paar Tagen auch vom US-Militär.
Was ja echt ein bisschen crazy ist, ne? Die Amerikaner kopieren jetzt gewissermaßen die Strategie des Iran.
Ja, ja, sie blockieren quasi, damit Iran seine Blockade aufgibt.
Damit sie generell aufgeben oder Zugeständnisse machen. Das ist doch irrwitzig.
Ja, aber die Frage ist natürlich, kann diese Blockade nicht doch ein sinnvolles Mittel sein, um das iranische Regime zu schwächen und den Seeweg wieder freizukriegen?
Also wie das militärisch überhaupt gut gehen soll auf Dauer, beziehungsweise wie das überhaupt gehen soll, das frage ich mich.
Naja, also das US-Militär sagt, sie hätten mittlerweile, und da haben sie nur 36 Stunden für gebraucht, die komplette Kontrolle darüber, wer da rein und raus fährt.
Na, wir gucken uns das jetzt mal an. Straße von Hormus, weiß glaube ich mittlerweile wirklich jeder, worum es da geht. Also eine der wichtigsten Seepassagen weltweit. Ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung läuft durch diese Straße. Um die 50 Kilometer ist sie breit. Sieht auf der Landkarte immer so schmal aus, aber rund 50 Kilometer sind ganz schön viel, wenn das auf See ist.
Ja, natürlich.
Da kannst du ja nicht mal eben so einen Zaun bauen oder so, wenn du die blockieren willst. Also deswegen sind die Amerikaner jetzt mit zig Kriegsschiffen vor Ort und blockieren ja. diese Passage, die schon blockiert wird von den Iranern.
Das Wall Street Journal hat das aufgeschlüsselt mit Verweis auf Informationen aus der US-Regierung und meinte, die Amerikaner sind mit über 15 Kriegsschiffen in der Nähe der Straße von Hormus, die sich da beteiligten. Ein Flugzeugträger, ein sogenanntes amphibisches Angriffsschiff, diverse Lenkwaffenzerstörer und insgesamt angeblich 10.000 US-Soldaten, ja. die beteiligt sind. Und zusätzlich zu den Schiffen sozusagen, die noch aus dem Hinterland kommen, noch 100 Kampfjets dazu, die das absichern. Und die blockieren jetzt aber nicht direkt die iranischen Häfen, sondern sie warten quasi größtenteils vor der Straße und fangen die Tanker dann gegebenenfalls ab und schicken die zurück oder funken denen schon vorher, ja. machen wir nicht.
Ja, das ist wie so eine maritime Militärshow, stelle ich mir das da vor. Also, aber was ist denn, wenn ein Schiff nicht stoppt? Dann was? Dann versenkt das US-Militär einen zivilen Frachter, der unter irgendeiner Flagge fährt mit völlig unschuldigen Seeleuten an Bord? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Na, im Spiegel stand, dass die Strategie dann wahrscheinlich ist, die entern das Schiff und bringen das in ihre Gewalt. Also zum Beispiel werden Soldaten von Hubschraubern dann runter auf das Schiff gelassen. Also die werden keine Schiffe versenken und das müssen die auch nicht, um die Blockade effektiv durchzusetzen. Vielleicht um einmal zu verstehen, was das US-Militär da warum macht, lass uns einmal Dr. Moritz Brake hören. Der ist Marine-Experte, der ist Ex-Seemann und er ist Senior Fellow am Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies in Bonn und der hat dem ZDF diese Woche Folgendes gesagt.
Ja, also der Iran hat ja ein Schutzgeldsystem eingesetzt, wo er androht, Schiffe, die ohne seine Zustimmung die Straße von Hormus nutzen, anzugreifen. Oder eben auch mittlerweile nach Ankündigung Teile der Straße von Hormus vermint hat, sodass auch Schiffe gezwungen wären, dicht unter der Küste des Irans langzufahren. Beides zusammen ist ein erpresserisches Schutzgeldsystem, was natürlich dem Iran nutzt. Hohe Einnahmen in die Kasse spielt und auch weiterhin eben die Nutzung für eigene Ölexporte und auch eigene Importe von anderen Gütern ermöglicht. Und das letztlich ist es, was die USA jetzt verhindern. Also es geht nicht darum, einfach den gesamten Verkehr der Straße von Hormus zu sperren, sondern zu verhindern, dass der Iran sein eigenes machtpolitisches Modell weiterfährt.
Okay, also nicht alle Schiffe blockieren, sondern nur die iranischen bzw. die, die dem Iran nutzen und den Rest den lassen
ja,
fahren.
Genau, unter anderem, weil Iran ja vorher angeblich zumindest das so vermint hat, dass die Schiffe relativ dicht in der Nähe vom Iran langfahren müssen.
Ja, das ist interessant.
Und bei den Verhandlungen aber gesagt hat, gut, wir nehmen auch in Zukunft $2 Millionen pro Schiff, was hier durch will.
Ja, Also darauf hat Trump gesagt, das machen wir nicht mit.
Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Land die Welt erpresst und ausbeutet. Denn genau das tun sie. Sie erpressen die Welt. Das werden wir nicht zulassen. Und wissen Sie, das Erstaunliche ist, wir nutzen diese Straße nicht. Wir brauchen sie nicht. Wir haben unser eigenes Öl und Gas. Viel mehr, als wir brauchen.
Ja gut, also diese letzten Sätze sind natürlich schon wieder totaler Trump-Nonsens, weil natürlich auch in den USA die Benzinpreise krass gestiegen sind durch den Krieg und die iranische Blockade. Also natürlich haben die USA auch ein Eigeninteresse, dass ihre Taktik funktioniert und die Straße irgendwann für alle Schiffe wieder frei wird. Außerhalb des US-Militärs und der US-Regierung sagt übrigens niemand, yo, das wird es bringen sollen. Diese Blockade, das ist eine super Idee. Hier, Ross Harrison zum Beispiel vom Middle East Institute, der meinte in der Tagesschau, das sei maximal die noch am wenigsten schlechte Option.
Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass die USA keine wirklich guten Möglichkeiten haben, den Iran zur Unterwerfung zu zwingen. Sie haben keine, außer sie eskalieren, und ich glaube nicht, dass sie dazu bereit sind. Dies jetzt ist die am wenigsten schlechte Option.
Ja, mach sein, aber es stimmt nicht, dass alle Sicherheitsexperten das jetzt so sehen. Also es gibt durchaus auch ernstzunehmende Leute, die sagen, besser die USA versuchen jetzt das, um dem Iran Exporteinnahmen zu entziehen, als dass sie gar nichts machen. Ja. Weil nicht zuletzt hat China ja ein enormes Interesse an freier Fahrt durch die Straße. Also die kriegen sehr viel Öl durch die Straße von Hormuz. Das könnte ein Kalkül des US-Militärs sein, dass die Chinesen dann Druck auf Iran machen. Und das hätte dann Gewicht. Und sogar Bolton sagt, dass das eine sinnvolle Taktik sein kann. Und Bolton findet sonst alles schlimm, falsch und grauenhaft, was Trump macht. Alles.
Ja, also John Bolton, Trumps Sicherheitsberater aus der ersten Amtszeit, der mittlerweile einer der prominentesten und lautesten Trump-Gegner
ist. Ja, genau. Der hat Bloomberg gesagt, das ist gut, wenn kein iranisches Öl mehr raus kann, dann müsse der Iran darauf reagieren.
Aber wer hat dann den größeren Schaden durch diese doppelte Blockade? Iran? Oder alle anderen. Also außerdem stimmt das offenbar überhaupt nicht, dass Iran jetzt sein Öl nicht mehr außer Landes bekommt. Die haben ja das Kaspische Meer, die haben den Schienenweg, die haben Pipelines, die haben noch zig andere Möglichkeiten.
Ja, aber alle anderen Möglichkeiten haben viel kleinere Dimensionen. Also die Frage, wer den größeren Schaden hat, ist natürlich interessant. Aber dass die iranische Wirtschaft und damit die iranische Kriegskasse unter dieser Blockade leiden werden, das ist doch unstrittig.
Ich bin aber auch immer noch nicht ganz davon überzeugt, dass die Blockade überhaupt effektiv aufrechtzuerhalten ist. Was ich in der Taz gelesen habe dazu, die Schiffe können ja ihre digitalen Identifikationsangaben manipulieren. Also die haben so ein automatisches Identifikationssystem, das kann zum Beispiel das US-Militär auch abrufen und sieht dann alle Daten über dieses Schiff, unter welcher Flagge das fährt, wo das herkommt, wo das hin will. Und da sollen jetzt offenbar schon mindestens zwei Schiffe einfach den Zielhafen verändert haben im System und dann aber trotzdem wie geplant einen iranischen Hafen angefahren haben.
So, ja,
dann ist das quasi Stealth.
Habe ich auch gelesen so in der Art, aber es ist nicht vorstellbar, dass das im großen Stil geht, oder? Die USA fliegen das Gebiet ja mit Drohnen ab, weiträumig, die überwachen das mit Satelliten. Also wie vorhin gesagt, 100 Flugzeuge sind mit im Einsatz, da kann jetzt Iran ja nicht dauerhaft seine Ölwirtschaft darauf aufbauen, dass hier und da ein Frachter mal die Blockade austricksen kann. Hm.
Also wenn ich musste an diese Seeleute denken, ne? Also die tun mir so leid, weil das sind ja oft Menschen aus dem südostasiatischen Raum, viele von den Philippinen, die unter dann ja sehr kargen Bedingungen monatelang da unterwegs sind, auf See sind, ihre Familien nicht sehen, relativ wenig verdienen und die jetzt diesen politischen, kriegerischen Querelen total ausgeliefert sind, die nicht wissen, wann kommen sie in welchen Hafen, immer Angst haben müssen, dass doch irgendwer irgendwen diesen Frachter angreift.
Naja, also vor allen Dingen, also ich weiß, die Amerikaner interessiert das schon lange nicht mehr, ob das legal ist, was sie machen, ja, oder nicht. Aber es ist schon die Frage, dürfen die das überhaupt? Also nach internationalen es ist ja genau wie beim Irankrieg selbst. Die haben kein Mandat dafür, das ist nicht abgesprochen mit der UNO oder der NATO oder wem auch immer. So, die machen das einfach.
Ja. So, ich sag dir jetzt mal was. Was, wenn Trump und seine eingeweihte Entourage das alles nur machen, um den Markt zu beeinflussen und abzukassieren? Weil ich hab eine Analyse in der Frankfurter Rundschau gelesen, die haben das zusammengetragen, 15 Minuten bevor Trump Ende März erklärt hat, jetzt keine Angriffe mehr auf iranische Energieinfrastruktur fliegen zu lassen. Da gab es also 15 Minuten vor dieser Ankündigung Ungewöhnlich viele wetten am Aktienmarkt auf Ölterminkontrakte. Offenbar 16 Mal so viele wie im Durchschnitt. Nachdem Trump dann 15 Minuten später sein Statement abgegeben hat, hatten die Käufer Millionen verdient. Come on.
Ja, es kann aber auch sein, dass Trump und sein Umfeld diese Börsengewinne nur als Nebeneffekt mitnehmen.
Ja, selbst.
Also, dass seine politischen, dass seine politischen und militärischen Handlungen jetzt nicht dafür da sind, die Kurse zu bewegen, sondern schon einen Selbstzweck haben und sie aber als Nebenprodukt die Kursbewegung gerne mitnehmen, um Geld zu verdienen.
Ja, vielleicht hat sich das auch schon seit einer Weile komplett miteinander verschränkt, ne? Aber okay, es ist auch nochmal eine extra Debatte.
Was war sonst noch?
Lachgasverbot seit dieser Woche.
Ja, naja, was heißt Verbot?
Naja.
Also Lachgas darf jetzt nicht mehr an unter 18-Jährige verkauft werden und an Privatleute nicht mehr in diesen riesigen Kartuschen, sondern nur noch in kleinen Portionen.
Naja,
das ist
ja
jetzt kein Verbot.
Es darf nicht mehr an Automaten verkauft werden, nicht mehr per Versand gekauft werden und es stehen auch relativ empfindliche Strafen drauf, wenn man das trotzdem macht. Also tausende Euro Geldstrafe bis hin zu Gefängnisstrafen.
Ja, das ist ja das neue psychoaktive Stoffegesetz, was jetzt geändert wurde, beziehungsweise wo Lachgas jetzt aufgenommen wurde. Da war der Verkauf, das wusste ich vorher echt überhaupt gar nicht reguliert bisher. Also das ist ja so krass, dass das so überhand genommen hat mit dem Lachgas als Partydroge, dass man das überhaupt jetzt per Gesetz regulieren musste. Aber zumindest für Berlin kann ich sagen, es wurde Zeit. Also du siehst gerade nach dem Wochenende so viele von diesen Kartuschen in Parks und so liegen. Und wenn du mal mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen sprichst, so Lachi, wie die das ja auch nennen, das nehmen wirklich richtig viele. Das ist eine relativ normale Partydroge geworden, wie Bier oder Wein, wenn du mich fragst.
Ich habe mich das war schon ein Jahr her oder zwei, da habe ich mich gefragt, was das für Dinger sind, die da im Kiosk verkauft werden.
Die
also,
sind das.
Und das ist, genau, die konntest du ja an vielen Kiosken kaufen, nicht sehr teuer und wirkt offenbar total schnell. In ein paar Sekunden einatmen und zack, schon läuft eine Glückswelle durch den Körper und dann lässt die Wirkung aber auch schon wieder nach. Und das ist halt echt ein Problem, weil viele Konsumenten das dann immer und immer und immer und wieder machen und es verdrängt dabei Sauerstoff im Körper. Das kann richtig gefährlich werden.
Also wenn du Lachgas über einen längeren Zeitraum nimmst, dann kann das richtig zu Lähmungen führen oder zu Nervenschäden und so, das Gehirn beeinträchtigen. Und wenn du richtig Pech hast, dann kannst du ins Koma fallen und sogar sterben, habe ich gelesen. Es ist eigentlich total crazy, dass diese Substanz jetzt erst reguliert wird.
Naja, weil das aber Jahrzehnte, also ich kann mich noch erinnern, dass es das beim Zahnarzt gab, ich habe es nie gekriegt, Jahrzehnte oder Jahrhunderte, das war das ja nie ein Problem. So, also die Substanz selbst ist ja sogar auch schon total alt, der SWR hatte da einen Artikel dazu. 1771 wurde das erste Mal hergestellt und schon um 1800 wohl wurde Lachgas, pass auf, das erste Mal als Partydroge eingesetzt.
Ja.
Und dann aber offenbar in Vergessenheit geraten und erst vor ein paar Jahren wiederentdeckt.
Ja, okay, ich verstehe nicht, warum man es nicht einfach sofort komplett verbietet. Also, dann nimm's doch vom Markt.
Naja, bisschen schwierig vielleicht, weil es ist ja auch ein Narkosemittel. Also wird ja in der Medizin auch nach wie vor verwendet und wird natürlich auch für Sprühsahne verwendet zum Beispiel, auch wenn man in letzter Zeit das Gefühl haben konnte, es wird nur noch als Partydroge eingesetzt.
Ja, eben.
Aber das kommt ja auch in anderen Bereichen eben zum Einsatz. Also in der Forschung ja auch, habe ich bei der Tagesschau gelesen. Also das komplett jetzt zu verbieten, das wäre nicht verhältnismäßig, hat das Bundesgesundheitsministerium auf Nachfrage dem RBB auch geschrieben, weil das technisch eben nicht ersetzbar sei. Also musste man in Regeln finden, den Vertrieb und den Verkauf jetzt einzuschränken, aber einfach jetzt den ganzen Stoff verbieten, das...
Also ein Problem ist wohl auch das Recycling. Das habe ich auch auf RBB 24 gelesen, dass die BSR, die Berliner Stadtreinigung, mehrfach berichtet hat, dass diese riesigen Kartuschen, die da dutzendweise in Parks und auf der Straße rumliegen, dass die dann oft im ganz normalen Müll gelandet sind und dann aber auf der Deponie plötzlich explodiert sind. Also beim Müll verbrennen dann.
Ach, krass.
Ne? Und keine Ahnung. Das Gesetz wird, glaube ich, nicht viel bringen, weil ein Verkaufsverbot an Minderjährige und die Beschränkung der Kartuschengröße, dann kaufen halt die Volljährigen was mit oder also es ist doch so.
Naja, klar. Aber wie willst du das sonst machen? Also Schnaps und Cannabis, das ist ja auch nur für Volljährige erlaubt. Aber natürlich kommen Minderjährige daran, wenn sie das unbedingt wollen. Aber ja, auch viel schwerer, als wenn das jetzt einfach legal zu kaufen wäre, wie es bisher.
Ja, K.O.-Tropfen, ne? Das ist ja, die sind ja auch mit drin jetzt bei diesem neue psychoaktive Stoffe-Gesetz, so heißt es.
Ja. Ja, die werden quasi außer für gewerbliche Nutzung komplett aus dem Markt genommen.
Also siehste, da
die kannst du als Privatmensch jetzt gar nicht mehr legal kaufen, nur noch gewerblich, also zur Herstellung von Medikamenten oder Farben oder irgendwie so.
Aber das ist auf jeden Fall eine echt gute Nachricht, dass dieses Zeug eingeschränkt wird. Also es ist wirklich eine fürchterliche Substanz. Was war sonst noch?
Na, es wird langsam ernst mit der Gesundheitsreform.
Ja. Und es wird teuer, für viele von uns zumindest.
Ja, also dafür hat es auch einschneidende Dimensionen, hat CDU-Fraktionschef Jens Spahn gesagt.
Das ist die größte Operation dieser Art seit 20 Jahren.
Hat er das Bild jetzt mit der Operation mit Absicht bemüht oder
mit
aus Versehen?
Sicherheit, mit Sicherheit. Ich meine, er hat ja auch recht. Also und einig sind sich ja auch alle, dass es Reformen irgendwie braucht. CDU-Gesundheitsministerin Wagen, die sagt es so.
Ohne diese Reform würde die Belastung der Versicherten und der Arbeitgeber um ein Vielfaches höher ausfallen als mit der Reform.
Vielleicht mal kurz im Hintergrund. Also ja. Das Gesundheitssystem wird immer teurer. Jahr für Jahr werden die Krankenkassen mehr belastet. Ja. Und die Überlegung ist jetzt, was kann man machen, damit die Beiträge für Beschäftigte und Unternehmen nicht immer weiter und weiter einfach nur steigen. So. Und da hatte Nina Wagen ja 66 Vorschläge von einer eigens eingesetzten Expertenkommission ausarbeiten lassen, wovon sie jetzt 2/3 in das Reformgesetz gießen und umsetzen will.
Zum Beispiel steht auch drin, dass die Zuzahlung bei Medikamenten auf mindestens 7,50 Euro pro Packung steigt bis maximal 15 Euro. Ja, das kann sich aber ganz schön summieren für Leute, die auf Medikamente angewiesen sind. Also aktuell sind es mindestens 5 und maximal 10.
Ich meine, dazu muss man sagen, Ärzte sind auch betroffen, Pharmaindustrie ist auch betroffen. Also alle sollen sparen und es sind aber eben auch die Versicherten betroffen durch Kürzung bzw. Preiserhöhung. Um 20 Milliarden Euro sollen die gesetzlichen Krankenkassen entlastet werden.
Um 20 Milliarden Euro, die musst du ja erstmal irgendwo wegnehmen, also beziehungsweise einsparen. Ich habe einen Beitrag von der Kollegin Sabine Henkel gehört aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Die hat noch ein paar Punkte genannt, die ins Gesetz sollen.
Nicht mehr alle Ehepartner sollen beitragsfrei mitversichert werden. Nur wer kleine Kinder hat, Angehörige pflegt oder in Rente ist, bleibt beitragsfrei. Für Medikamente sollen gesetzlich Versicherte mehr zuzahlen. Einige Leistungen werden von den Kassen nicht mehr bezahlt. Homöopathie oder auch das Hautkrebs-Screening ohne Verdacht.
Endlich muss ich mit meinen Beiträgen nicht mehr für hanebüchene Zuckerkügelchen bezahlen, aka Homöopathie. Das finde ich schon mal gut.
Ja, aber ansonsten wird so ziemlich jeder Punkt echt jetzt schon hart diskutiert. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft sagt, das wird ein Kliniksterben nach sich ziehen. Die Deutsche Dermatologische Gesellschaft sagt, dass zu späte Hautkrebsdiagnosen viel teurer zu therapieren seien. Also wenn dieses Screening wegfällt. Die CSU sagt, Ehepartner aus der Mitversicherung zu nehmen, das ist unsolidarisch und so weiter. Und
ja,
so weiter.
Also klar. Und alle haben ja irgendwie recht und alle auch nicht. Also weil man könnte übrigens ein paar der Probleme lösen. Weißt du wie? Wenn man einfach die Zwei-Klassen-Versicherung aufgeben würde und alle in den Solidartopf einzahlen würde.
Alle? Also du meinst keine Privatversicherten mehr?
Ja, also jetzt mal im Ernst. Ich verstehe das überhaupt gar nicht, warum manche sich da rausziehen dürfen aus der Idee einer gesetzlichen Krankenversicherung für alle, finanziert von allen. Also der WDR, weil ich habe mal nach Zahlen gesucht, so, ne? Was würde sich denn verändern? Der hatte so in so einem Beitrag das aufgeschlüsselt, dass alleine dadurch, wenn alle einzahlen würden, also radikal zu sagen, private Krankenversicherung gibt es bei uns nicht mehr, der Beitrag spürbar gesenkt werden könnte. So, das würde doch den Großteil der Leute sofort entlasten.
Und ich meine, wenn alle einzahlen, dann können auch alle mitdiskutieren mit Grund. Also mit Sicherheit gibt es da noch eine ganze Menge zu diskutieren. Der bisherige Plan war, die Reform bis zum Sommer durch den Bundestag zu bekommen.
Ja, da bin ich gespannt.
Naja. Aber was ist denn eigentlich mit der Zuckersteuer geworden? Das war doch auch eine von diesen 66 Ideen vorher, oder?
Ja, aber die Zuckersteuer läge beim Finanzministerium, wenn die das machen wollen, also bei der SPD und Finanzminister Klingbeil. Die Gesundheitsministerin ist dafür, also hat sich auch dafür ausgesprochen. Und das ist auch nicht unwahrscheinlich, dass die Zuckersteuer irgendwann kommt, aber sie kann jetzt nicht Teil der Vorlage aus dem Gesundheitsministerium sein, weil Steuern macht der Finanzminister.
Also, verstehe. Nun denn.
Dann war es das. Also für heute.
Ja, dann können wir jetzt in den Keller, ne?
Wieso?
Du gehst doch zum Lachen sonst in den Keller.
Oh Mann. Du bist echt so billig. Wolltest du jetzt heimlich Lachgas nehmen im Keller, oder was?
Oder diese Hyäne suchen.
Jetzt dreht er echt durch.
Hör mal, Hyänen lachen so schön. Ein bisschen positive Stimmung in dieser grauen Welt, wo bald auch Lachen nicht mehr erlaubt ist. Ich liebe es, wenn Tiere lachen. Hör mal.
Du weißt aber, dass sie nicht wirklich lachen, ne, im menschlichen Sinne, sondern dass das irgendwie was mit der Rangordnung zu tun hat, was sie machen. Das ist kein Lachen.
Doch, hör doch mal, so lustiges Lachen. Witzig. Worüber die sich wohl so amüsieren, oder?
Dem ist nicht mehr so.
So süß. Tschüss. Tschüss. Ha 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 ha!
Jene, Alter. Hast du das gehört von diesem Piloten, der mit dem Passagierjet aus Spaß knapp 100 Meter und in 100 Meter Höhe über seinen Heimatort lang gedüst ist?
Warte mal, nicht mit einem Passagier?
Ja, ja.
Mit Leuten
drin? Völlig irre, habe ich beim SRF gesehen, beim Schweizer Rundfunk. Nee, Boeing 757.
Was?
Also ein richtiges Flugzeug, normales Verkehrsflugzeug von Iceland Air, also auch von einer seriösen Fluggesellschaft.
Iceland.
Von Frankfurt nach Reykjavik, also Frankfurt-Main ja. nach Reykjavik, Hauptstadt von Island. Und kurz vor dem Ziel geht der Pilot plötzlich in den Sinkflug und fliegt 100 Meter über dem Boden, über so eine Ortschaft vor Reykjavik.
Was?
So, kannst du dir in Videos angucken. Ist auch kein KI-Kram, ist irgendwie, ist bestätigt, so auch von der Airline. Und es sieht aus, als würde diese Maschine abstürzen, die Bewohner in heller Panik. Und dann zieht er wieder hoch. Und landet wenig später wie vorgesehen. Und alle so, Alter, what the fuck? Was ist das denn? Stellt sich raus, das war das Heimatdorf von dem Piloten, über das er so tief geflogen ist. Und es war sein letzter Flug vor der Rente. Und er wollte irgendwie einen Abschiedsgruß schicken oder so. Er hat das vorher auch niemandem gesagt, nicht der Flugaufsicht, nicht der Airline. Also hat sich wohl gedacht, ist mir egal, ob ich jetzt meine Lizenz verliere, ist ja mein letzter Flug. Und wollte da irgendwie einen Dicken machen, keine Ahnung. Kompletter Vollwahnsinn, echt. Ja, Kerosin ist ja, habe ich mich auch schon gefragt, ob man irgendwie auch langsamer fliegen kann eigentlich, weil Kerosin wird ja jetzt auch knapp.
Fliegst du ungefähr so wie dieser
isländische Flug? Du mit deinem Tempolimit-Fetisch, stell dich doch an BER mit dem Schild und sag, flieg mal nur noch 500, 1000.
Ja. Aber dann fliegen die so tief.
So, ich muss weg.
Ja. Kommst du nochmal wieder?
Ja,
tschüss.